Bevor Sie dann als Nächste drankommen, sage ich nur kurz zu Ihrer letzten Frage. Sie haben eine bestimmte Vorbildung, soweit ich das verstanden habe, in physischer Anthropologie. Und ich habe da schon klar gesagt, wer in dem Fach diese Minderheitenmeinung vertritt, also über den werde ich ganz sicher nicht den Stab brechen. Ich finde, da sollte es keine Denkverbote geben. Was ich allerdings sehr wohl Ihnen zu bedenken gebe, ist, dass das im Alltag, wenn Sie jetzt im Radio oder in einem Kurierartikel das Wort verwenden, das natürlich schon ein bisschen ein anderes Publikum trifft als ein Fachpublikum und die Sache dort wegen des problematischen Vorverständnisses, das nicht Sie, sondern Ihre Leserschaft dann hätte, anders wirkt. Das wäre sozusagen meine Bitte in diesem Zusammenhang, das zu bedenken. Und der zweite Punkt, wo ich nach meinem beschränkten Vorverständnis von biologischer Anthropologie meine, dass man sich das noch genauer anschauen muss, wie da der Wissensstand in diesem Fach ist, sind die Beispiele, die Sie zuletzt gebracht haben mit den roten Blutkörperchen oder die Enzyme und Fermente, Unfähigkeiten zur Fermentbildung bei indigenen indianischen Gruppen in Bezug auf Milch und Milchkonsum. Fast immer relativ isolierte Eigenschaften, nicht? Die nicht sozusagen eine Systematik erlauben, die ganze Gruppen nach biologischen Kriterien zu klassifizieren erlaubt. Aber da ist auf jeden Fall innerhalb der physischen Anthropologie die Diskussion noch im Gange. Ein Teil sagt ja tatsächlich Ihnen widersprechend, und ich habe da keine beruflich fundierte Meinung, sondern lese nur, was diese Fachkollegen schreiben, dass die Unterschiede zwischen den sogenannten großen Rassegruppen in der Regel immer wieder nicht signifikant, als sich nicht signifikant genug erweisen. Weil welches Kriterium auch immer man anlegt, es innerhalb der Gruppen genauso große Unterschiede gibt wie zwischen den Gruppen. Das scheint das methodische Problem vieler dieser Klassifikationen gewesen zu sein. Ansonsten sage ich aber noch einmal, innerhalb der Fachdiskussion, ja, wenn Sie danach suchen, wenn Sie es für wichtig halten, moralisch ächten oder für verwerflich, halte ich das persönlich nicht. Beim Wort rassig meine ich schon festzustellen, dass es im Deutschen mehr und mehr in sozusagen aus der Nutzung gekommen ist und kaum mehr so oft verwendet wird, wie es noch in meiner Kindheit der Fall war. Was sicher mit dieser Konnotation, das hört sich zu nahe bei Rasse an, zu tun hat. Ich selber hätte auch kein gutes Gefühl. Vielleicht ist das eine Generationsfrage, ich weiß es nicht. Bitte.
Ja. Eine Fotoserie, eine Fotoserie gebracht wurde, wo einer Frau südamerikanisch-afrikanischer Abstammung, die Kombination, einfach mit Hilfe von Make-up und mit Hilfe von Kontaktschalen, vielleicht einer Perücke, gezeigt wurde, dass eigentlich der Phänotypus eine äußere Anpassung war.
Okay, ja, danke für diesen Kommentar. Bitte.
Ich weiß nicht, wie es zu unterscheiden zwischen dem Alltagsgebrauch von Wörtern und dem wissenschaftlichen Gebrauch, weil das ist zum Beispiel zu sagen, die österreichischen Marathonwörter haben gegen die Strafe keine Chance, was man dann eigentlich als rassistisch werden müsste. Ja. Sofort mit, also mit außerhalb, was ich beim Leser. Afrikaner sind von Natur aus gewaltig, das könnte man dann auf eine Ebene stellen. Und gleichzeitig ganz andere Aussagen, die jetzt nach dieser Qualifikation, nach diesen 1-3 Punkten, nicht als rassistisch zu qualifizieren sind, nicht in eine Ebene. Ich denke, man sollte. Alltagsgebrauch einen Doktor der Minder, der Minder mit den Gebieten erlauben, etc. In der universalen Ethologie ist es immer anders mit solchen Vokabeln umgehen, als in einem Gespräch in der Straße.
Danke, sehe ich also ähnlich. Bitte.
Ich habe die Frage, ob es nicht offen ist, dass eine Wortsauberei ausarbeitet, wo man einfach vielleicht auf den Wörtern die Bedeutung zu ist, dass jedenfalls zwei Varianten so eine lange Liste von Wörtern, die man leistet, genug waren, wirklich schon zu brauchen, die man sagen darf, zum Beispiel Fazit der Betreuer. Und wenn jetzt jemand sagt, ich bin Fazit der Betreuer, obwohl er eigentlich gerne das Fazit der Führer ist, und man darf Werkführer sein, aber man darf nicht Fazit der Führer sein. Weil man dann gleich ist, wie so ein Nazi war. Und die Reaktion des Sexkampfanten mit dem Meuer ist völlig anders als der Sexkampfanten-Führer. Wenn man sagt, er ist Werkführer, ist es ja noch nie angestiegen worden, dass er den Nazi unterschrieben hat.
Ja, also da gehe ich sehr, sehr weit mit Ihnen d'accord. Es ist tatsächlich so, dass ich vorhin ja ohne dies schon anlässlich Ihrer Wortmeldung gesagt habe, so ein generelle Political Correctness als Obermoral im geistigen oder auch im tagespolitischen Diskurs gefällt mir persönlich überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dazu beitragen sollten, sondern die sollten verflixt noch einmal nach der Wahrheit streben und nicht nach, wenn sie nicht Moraltheologen sind, dann ist die Moral also nicht das Einzige, was sie zu beschäftigen hat. Die Worte sind dann sekundär, wo es darum geht, dass man Sachliches gut beschreibt und gut erklärt, ist schon wichtig, genau auf die Worte zu schauen, aber eine Liste von verbotenen Worten, wie sie also im Mittelalter bestimmte katholische Orden aufgestellt haben, heute neu zu erfinden aus säkulärer Sicht, das erscheint mir völlig übertrieben. Das kommt auch, wie gesagt, aus dem Bible Belt der USA, der von Kalifornien bis Texas reicht und von extremen protestantischen Sekten erfunden wurde. Ja, also da habe ich auch sozusagen aus meinen weltanschaulichen Prinzipien heraus schwerste Bedenken, diesen Index Verborum Prohibitorum aufzustellen oder gar zu verlängern. Insofern gebe ich Ihnen da völlig recht. Wo Vokabel eindeutig belegt sind, sperre ich mich. Also unser großer Führer Schüssel werde ich sicher nicht sagen, sondern ich werde der Herr Bundeskanzler Schüssel sagen, das ist klar, nicht? Aber da wissen Sie auch, dass es nicht nur diesen einen Grund hat. Ja, Sie. Ja, aber das ist heikel, darauf möchte ich im letzten Teil noch zu sprechen kommen. Wir haben auch ein, zwei E-Mail-Korrespondenzen im Gefolge der letzten Vorlesung schon zu diesem Thema gehabt. Das ist insofern heikel, als von den Afroamerikanern halt einfach sehr, sehr stark darauf Wert gelegt wird, dass sie untereinander dieses Wort verwenden dürfen, während das von außen anderen, ob sie jetzt Koreaner oder WASPs sind, White Anglo-Saxon Protestants, also Weiße sind, das einfach nicht zugestanden wird. Und das ist tatsächlich zu 80% die Mehrheitsmeinung in der afroamerikanischen Bevölkerungsgruppe. Und das kommt man nicht ganz herum, dass das mal so ist. Und nicht C. sich letztes Jahr gerade wieder geändert hat, sondern vor ungefähr 10 Jahren, das letzte Mal. Ne? Nein, Afro-American ist schon, würde ich sagen, seit circa 10, 15 Jahren der stehende. Ja, okay. Manchmal macht es auch Sinn, das ist auch eine Frage der Kontexte, manchmal macht es Sinn, sehr genau zu sein bei diesen Fragen. Ich bin also etwa burgenländischer Protestant, kann für jemanden in bestimmten Kontexten sehr wichtig sein, oder in anderen Kontexten kann es eben sehr wichtig sein, für dieselbe Person zu sagen, nur ich bin Protestant, im Streitgespräch mit Katholiken. Im dritten Kontext kann es für ihn total wichtig sein zu sagen, ich bin Österreicher und nicht, ich weiß nicht, Holländer. Deswegen glaube ich, ist es schon auch eine Kontextfrage und nicht irgendwie ein ewiges Daferl, das man vor sich her tragt, wann man wie genau Identitäten kommuniziert oder auch zugeschrieben bekommt. Ja, bitte. Also das Tabu zum Wort Rasse hat sich tatsächlich in allen germanischen, nicht indogermanischen, sondern germanischen Sprachen in ähnlicher Weise nach 1945 etabliert. Das heißt im Schwedischen, Holländischen, im Dänischen und so weiter und so fort. Deswegen ist es schon eine weitere Entwicklung, die aber vom Deutschen ausgeht. Das weiß ich im Moment nicht, wie es im Italienischen ist. Ich weiß nur, dass zum Beispiel Rassa auf Spanisch was völlig anderes heißt. Nämlich eher sowas wie im Englischen. Vor allem im lateinamerikanischen Kontext ist La Rassa, jeder, der eben auf Englisch ein Hispanic oder ein Chicano wäre, ist eine positive Eigenzuschreibung, wir Latinos quasi, und hat überhaupt nichts mit der Bedeutung im Deutschen zu tun.
Mir kommt oft zu Wort, es würden sich Leute, die so viel über den Wortgebrauch und Wortgebrauch reden, mehr Gedanken über das Sprechen machen, als über wie die Menschen handeln. Es kann zum Beispiel meine Großmutter das Wort mega verwenden und das überhaupt nicht negativ meinen, weil die mit der Diskussion das mega negativ ist, noch nicht in Berührung war, wenn ich zu dem Eisgeschäft vorne auf der Altstraße gehe, wo Negerbüte steht.
Wo war's denn?
Negerbüte, da kann man das Eisgeschäft. Ja, und wenn ich den Besitzer darauf anspreche, dann geht es der auch mit der negativen Bedeutung. Keinen Besuch hat, weil er selber schlecht Deutsch kann und sich darüber keine Gedanken gemacht hat, weil er sagt, wenn ich fotografiere und das ist alt und ist nicht, hat nichts mit Diskriminierung zu tun. Und andere Leute, die vielleicht Neger nicht mehr verwenden, aber sondern einen korrekteren Begriff, offiziell, aber für sich viel mehr
Ich gebe Ihnen teilweise auf jeden Fall recht. Ihre Großmutter in Ehren, aber wenn sie nicht Bürgermeisterin ihres Bezirks ist, dann wird das sozusagen für eine breitere Öffentlichkeit nicht so relevant sein, dass sie das Wort verwendet, und sie wird, wie Sie sagen, wohl nicht irgendwie negativ meinen. Beim Essgeschäft ist es halt ein bisschen problematischer, weil es immer mehr Menschen afrikanischer Herkunft in Wien gibt, die sich halt durch dieses Schild beim Essgeschäft wahrscheinlich schon negativ verbal behandelt fühlen. Und da denke ich, ist eine Frage der Zeit, dass sich das da oder dort halt auch in dem Maße ändert, in dem im Zuge der Globalisierung mehr und mehr Menschen afrikanischer oder afroamerikanischer Herkunft auch im deutschen Sprachraum leben. Man kann halt, auch wenn der Vater des einen Kollegen, mit dem ich darüber eine E-Mail-Korrespondenz geführt habe, sagt, er meint das nicht böse, nicht davon absehen, wenn man es in der Öffentlichkeit sagt, vor allem in Kontexten, wo halt früher oder später schwarzafrikanische Menschen davon betroffen sind oder afroamerikanische Menschen es mitkriegen, dass man sich mit diesen Namen und Worten halt über deren Selbstverständnis hinwegsetzt, nicht? Und dass man, auch wenn einem das Vokabel nicht gefallen mag, wie der besagte Vater sagte, das heißt doch im Prinzip dasselbe, Neger habe doch eine Etymologie, die selbst auf Schwarz verweist, kann man sich nicht darüber hinwegsetzen, dass die Menschen afroamerikanischer oder afrikanischer Herkunft halt sagen, für uns ist dieses Wort zutiefst an Sklaverei, Verfolgung, Erniedrigung und Entrechtung gebunden und daher wollen wir das nicht. Punkt um. Ähnlich wie Zigeuner unter Anführungszeichen selbiges sagen zu diesem Wort.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass der Anklagende selbst noch zu viel auf solche Situationen zeigt, die an sich gar nicht
bös gemeint sind. Ja.
Als jetzt um den Fall passieren Sachen, die zwar politisch korrekt genannt werden, aber
ja. Nein, da gebe ich Ihnen durchaus recht. Bitte schön. Ja, dazu gibt es den passenden Witz, den mir afroamerikanische Kollegen in den USA eben erzählt haben. Wer kommt in den Himmel? Da braucht es irgendwie eine Vorauslese, weil immer mehr Menschen an sich nach den bisherigen Kriterien bereit, qualifiziert sind, in den Himmel zu kommen. Also beschließt der Petrus, einen kleinen Zusatztest zu machen, um das sicherzustellen. Es kommt als erstes ein Holländer und muss sich diesem Test unterziehen. Bitte buchstabier mir das Wort Dog von hinten. Der denkt nach, sagt God, qualifiziert. Nächste, es kommt eben eine Bürgerin Siziliens zur Himmelspforte. Petrus sagt, wir müssen diesen kleinen Test machen, du musst mir ein Wort umgekehrt buchstabieren. Kannst du das bitte machen? Bürgerin Siziliens sagt ja, gerne. Und buchstabiert dann das Wort Dog, eben umgekehrt, God, richtig, danke. Danach kommt ein Bürger Burundis und möchte eben in den Himmel, Petrus sagt, wir müssen diesen kleinen Test machen, umgekehrtes Wort buchstabieren, wenn du das kannst, dann kommst du in den Himmel, kannst du dich bitte dem unterziehen, das ist ein völlig neutraler Test. Der Bürger Burundis sagt, ja gerne, Petrus sagt, okay, bitte das Wort Tschechoslowakei. Also das Selbstverständnis ist schon genau das, dass das implizite rassistische Handlungen sind. denke schon, nicht? Das ist klar, dass er die Hautfarbe sieht und dann was Diskriminierendes macht. Insofern würde meine Antwort schon sagen, ja, dort wo es impliziter Rassismus ist, sollte man es so benennen.
Und wenn man die letzte Frage, wenn man die letzte Frage wieder fragen will, dass man die einfach
das letzte habe ich jetzt akustisch nicht verstanden.
Also wenn man den Rassismus sieht, im Nationalsozialismus, wird man einfach verharmt.
Ja.
Also es ist ein bisschen andere Menschen.
Ja. Nein, ich persönlich wäre dafür, dass man dort, wo rassistische Handlungen gesetzt werden, die eindeutig Körpereigenschaften, wie in dem Fall, woher sonst soll der Petrus wissen, dass nicht der Bürger Burundis den identifiziert an seiner Hautfarbe und wohl nicht, nachdem er seinen Pass 10 Minuten lang studiert hat, dort soll man schon rassistisch sagen oder rassistische Handlungen sagen. Das finde ich ja schon richtig und da glaube ich nicht, dass das so problematisch ist. Gegenüber einer rassistischen Tötungsmaschinerie, wie sie halt im NS-Reich gegeben war, wird man also doch noch immer unterscheiden können, einzelne rassistische Handlungen heute. Deswegen glaube ich nicht, dass es da so verfänglich wäre, das Wort rassistisch zu verwenden. Aber die vorherigen Bemerkungen ermuntern mich, es eben auf diese Fälle zu beschränken und nicht auf alles und jedes zu übertragen. Wir zu Ihnen übergehen. Ich bin also sicher kein Mensch, der seit seiner Kindheit ein Intimfreund der österreichischen Polizei ist oder das ständig mit Beamten des Innenministeriums schunkeln geht oder sonst wie unterwegs ist. Aber im Großen und Ganzen wage ich zu behaupten, dass in einer neutralen Republik kleinen Ausmaßes wie Österreich die Polizeibeamten schon im Großen und Ganzen, wie gesagt, ihre Arbeit gut machen. Es gibt bei der Drogenfahndung ganz sicher und nachweislich in Wien rassistische Tendenzen, das war über die letzten 2-3 Jahre einfach feststellbar und wurde öffentlich immerhin kritisiert, wenn auch oft zu spät. Es gibt den Fall im Asylrecht, den Fall Omo Fuma, der ja immerhin unter einem sozialistischen Innenminister stattfand, was ich schon auch unterstreichen möchte. Das heißt, ja, die Fälle gibt es. Trotzdem widerstrebt es mir da ein bisschen, sozusagen auch da pauschal eine Berufsgruppe zu verurteilen. Ich denke, dass halt die Zeichen da immer wieder von der Politik gesetzt werden und mein Hinweis auf den Herrn Schlögl kommt ja nicht von ungefähr. Also die Zeichen, die da gesetzt wurden, waren zum Teil kaum unterscheidbar von dem, was danach kam oder zum Teil auch Ärger, nicht? Gerade in dem Bereich. Deswegen glaube ich, dass die Verantwortlichkeiten hier auch dort bei der Politik liegen, wo eben nicht entsprechende Schulungen, entsprechende interne Ausbildungsmaßnahmen gesetzt werden und weniger bei den einzelnen Beamten. Dort gibt's die Exzesse genau dann, wenn die Politik nicht die entsprechenden Zeichen setzt. Also meine Haltung dazu. Ja, ich sehe zwar nicht, wer das jetzt gesagt hat, aber was ich gehört habe, stimmt. Also die Eigenverantwortung der Beamten gibt es auf jeden Fall. Unschuldiger Instrument von anderen ist eh niemand. Aber ich denke, da sind wir uns schon einig. Ja, Sie haben sich schon länger gemeldet. Na, aus meiner Warte nicht. Also Rassismus bedingt nicht automatisch eine totalitäre Vernichtungsmaschinerie. Rassismus kann, wie im Nationalsozialismus, sich damit verbinden oder in diese Richtung gehen. Aber nicht jedes rassistische ideologische System muss das betreiben. Das Apartheid-System war zweifellos rassistisch, aber es hat nicht systematisch Millionen Menschen anderer Hautfarbe umgebracht, sondern schlimm genug viele unterdrückt und so weiter. Wenn man allzu häufig und allzu schnell das Wort verwendet, dann verharmlost, finde ich, eines der schlimmsten Formen von Rassismus, die es wirklich gab. So viele ausgeprägte Formen von Rassismus als ideologische Systeme gab es ja nicht in der Geschichte. Deswegen, ja, auch wenn es nicht das einzige ist, ist es eines von wenigen ausgearbeiteten ideologischen politischen Systemen, meine ich, dass man sehr schnell in eine Verharmlosung hineinkommt.
Mhm. Mhm. Das wäre was ja auch eine relativ harmlose Aussage. Ja. Und da müsste man dann den Begriff Rassismus verwenden.
Nein, also das war ja auch mein Hinweis mit der Hausmeisterin, die eine einzelne Aussage trifft. Eine einzelne Aussage oder eine häufigere einzelne Aussage heißt ja noch nicht, dass ein gesamtes ideologisch-politisches System damit auch unterstützt wird. Da wäre mein Unterschied eher im Bereich zwischen einzelner Aussage oder einzelner Haltung und dem gesamten politisch-ideologischen System, den ich da persönlich für wichtig halte. Es ist im Übrigen auch so, dass ich in dem Zusammenhang meine, man soll da auch nicht nur die euroamerikanischen Kulturen sozusagen fokussieren, wenn es um Fremdenfeindlichkeit und Rassismus geht. Das ist zwar unsere eigene und wir leben hier, jedenfalls ein Großteil der hier im Saal Anwesenden, aber und daher kümmern wir uns darum und auch in der Geschichte kommt von daher sehr viel an schlechten Praktiken für andere. Trotzdem, wie soll man gerade als Ethnologe oder Ethnologin wissen, dass ein beliebtes chinesisches Schimpfwort für Europäer langnasige Milchstinker ist, Kuhmilchstinker besser gesagt, weil viele chinesische Menschen glauben Europäer an ihrem üblen Geruch, den sie mit dem Konsum von Kuhmilch in Zusammenhang bringen, erkennen zu können. Und als Kriterium, als Parallele dazu eben die langen Nasen heranziehen. Und ähnliche Stereotypisierungen und in Ansätzen da oder dort auch rassistische Einstellungen gegenüber Europäern oder Europäerinnen gibt es also auch von anderen Kulturen her. Das sollte man nicht bagatellisieren, sondern auch sehen. Das heißt ja nicht, dass wir uns besser fühlen können, wenn andere auch solche Haltungen pflegen oder huldigen. Aber die Asche auf das Haupt der eigenen Herkunftskultur zu streuen, wäre auch falsch. Gerade als Ethnologe weiß man das also und schweigt auch nicht dauernd drüber, sondern sagt es auch. Ja, ich muss dann noch ein bisschen auf die Zeit schauen, aber hier hat sich noch eine Kollegin gemeldet. Wer es ganz dringend meint, sagt es hiermit. Zwei. Okay?
zum Beispiel die jüdische Nation oder die arabische Nation sehr viel von den Europäern gelernt, in Bezug auf Rassismus-Theorien.
Ja, die Frage war, ob nicht gerade die türkische Nation und die arabische Nationen auch viel in Bezug auf Nationalismus und Rassismus von Europäern übernommen haben. Ja, das stimmt. Also das stimmt ganz sicher. Bei dem vorigen Ausdruck und seiner Tradition in China würde ich sagen, nein, der kommt schon aus einer eigenen Geschichte heraus, aber gerade in der Nachbarregion wäre es falsch, das zu leugnen.
Mir ist nicht ganz klar, wo
die einfache Antwort auf Ihre Frage ist, dass alle Grenzen zum Glück, selbst jene, die von fremdenfeindlichen Beamten des Innenministeriums bewacht werden, fließend sind. Auch die zwischen Begriffen ist fließend. Und ich würde nicht von vornherein eine starre Regel aufstellen, aber ich würde schon sagen, das lässt sich von Fall zu Fall wahrscheinlich relativ pragmatisch und gut unterscheiden. Rassismus mit der vorhin angesprochenen impliziten Form des Rassismus, die in der Praxis dann aber eben doch an körperlichen Merkmalen sich festmacht, ist eine Sache. Dort, wo körperliche erste Wahrnehmung keine Rolle mehr spielt, da würde ich von was anderem sprechen. Also ich denke eben auch, dass zum Beispiel, weil das vorhin gefallen ist, die meisten antijüdischen Haltungen heute, die es gibt, und die gibt es ja bei Gott, nicht mehr primär sich auf körperlichen Merkmalen festmachen. Aber gerade deswegen vielleicht von einer besonders zählebigen Art sind. Gut. Ein letzter Hinweis kommt noch von Ihnen, ja? Ja, danke. Also ich wiederhole es, der Rassismusbericht von Zara, in Zara in der Handbibliothek für weitere Informationen zu dieser Thematik. Damit zum letzten Teil der heutigen Stunde. Danke also nochmals für Ihre Kommentare, durchaus kontroversiellen Meinungsäußerungen. Ich schätze es auch, wenn Sie in diesen Fragen nicht etwa automatisch oder sklavisch sich meiner Meinung anschließen, nur weil es meine Meinung ist, sondern Ihren eigenen Kopf gebrauchen. Das ist im Studium wie auch im Leben sowieso wichtig. Erlauben Sie mir also jetzt noch einmal auf den Fall der Afro-American Communities einzugehen. In der Gegenwart. Ich möchte zunächst darauf hinweisen, dass die lebende Generation der über 40-Jährigen, die in den USA geboren ist, noch Dokumente hat, wie ich auch eines habe, aufgrund meines US-amerikanischen Vaters, nämlich Dokumente, wo als dritte Kategorie draufsteht Race Doppelpunkt und dann steht African, Asian, Caucasian, Indian und noch irgendwas und eines davon ist angekreuzt. Also ich bin daher, wie man mir anscheinend ansieht, Caucasian. Die Zuschreibung von Race ist also in den USA bis in die allerjüngste Vergangenheit hinein nicht nur eine des kleinen Alltags auf der Straße gewesen, dass man also einen Afro-American oder frühere Vokabel als Nachbarn hat und ihn so bezeichnet, sondern das war auch eine amtliche, eine staatliche. Jeder Mensch wurde staatlicherseits bis in die Generation der heute über 40-jährigen Lebenden hinein einer Kategorie von Race zugeordnet. Das hat sich erst um 1968 ein wenig aufgeweicht, indem das Wort heute aus den offiziellen Dokumenten einerseits gestrichen und durch ein anderes ersetzt wurde und indem zweitens ein Bündel von phänotypischen Merkmalen statt dem einen Wort Race zur Personenidentifizierung amtlicherseits eingeführt wurde. Wo früher also Race stand mit diesen benannten fünf Kategorien, da steht heute Color of Eyes, Color of Hair und Color of Skin. Trotzdem ist es natürlich so, dass die Zuschreibung der Gruppe von außen und von oben erfolgt und erfolgt ist. Also von oben, von amtlicher, behördlicher Seite, ebenso wie von anderen Seiten. Durch die Geschichte der afroamerikanischen Bevölkerung in den USA und anderen Teilen der Amerikas, wissen Sie ja, die Vorlesungen zur Karibik oder zu Afrika bei den Kollegen Kremser oder Zips, dass hier sehr, sehr unterschiedliche Sprach- und Religionsgruppen im Zuge des großen Sklavenhandels entwurzelt wurden. Sprachverlust, Religionsverlust, systematischer Teil der großen Diaspora- und Entwurzelungsbewegung von Afrika nach Amerika war. Und dass daher da Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft ausschließlich nach dem Kriterium der Hautfarbe zusammengewürfelt und zu einer neuen ethnischen Gruppe verschmolzen wurden, der eben das Kriterium der Hautfarbe als ersten Kriterium zugeschrieben wurde. Soweit, dass jedenfalls ein Gutteil des amerikanischen Bürgerkrieges von 1864 bis 67 sich darum gedreht hat, der einzige Krieg, der jemals auf nordamerikanischem Boden seit der Unabhängigkeit stattgefunden hat. Und so weit, dass auch danach in den USA die One-Drop-Theorie gültig ist. Wer also auch nur einen Tropfen schwarzen Blutes, wie es so schön heißt, in sich trägt, ist kein Weißer, sondern ein Schwarzer. Die Bürgerrechtsbewegung seit den frühen 60er Jahren unter den bekannten Führern wie Martin Luther King oder Eldridge Cleaver oder Malcolm X hat zwar vieles an diesen Negativzuschreibungen umgedreht und in Positives verwandelt oder zu verwandeln versucht, aber trotzdem ist es auf der Ebene der Bewertungen und Zuschreibungen nach wie vor so, dass jemand, der einen Tropfen Blutes von einem afroamerikanischen Vorfahren in sich trägt, eben nicht als Weißer gilt. Und insofern ist die afroamerikanische Community innerhalb der US-amerikanischen Gesellschaft viel, viel weniger mobil, weil die Grenzen viel, viel rigider gezogen sind als andere Gruppen. Wenn wir etwa das Judentum im Vergleich hernehmen, dann war das vor dem Zweiten Weltkrieg auch in den USA massiven antijüdischen Ressentiments und Gefühlen ausgesetzt und zugleich galt das amerikanische Judentum nicht als weiß, sondern als Orientals. Während im Folge des Zweiten Weltkrieges und danach das amerikanische Judentum teils aus politischen, teils aus wirtschaftlichen Gründen sich dieser diskriminierenden Ausgrenzung innerhalb der multiethnischen amerikanischen Gesellschaft entledigt hat und quasi zu Weißen von anderer Konfession aufgestiegen sind. Some whites are Jewish, some whites are Protestant, some whites are Catholic. Da gibt es also in dem innerethnischen Gefüge der USA, wie wir sehen, auch anhand der asiatischen Minderheiten, Asian Americans, durchaus Aufstiegsmöglichkeiten für andere ethnische Minderheiten, aber für die Schwarzen sind die diesbezüglichen Möglichkeiten und Wege viel, viel enger und geringer gehalten. Natürlich auch aus wirtschaftlichen, natürlich auch aus sozialen Gründen, aber auch aus ideologischen oder kulturellen Gründen. In anderen Gesellschaften ist es ja nicht so, dass ein Tropfen allein schon genügt, um jemanden als dies oder jenes abzuqualifizieren. Gegenüber anderen ethnischen Minderheiten ist es auch in den USA nicht so, dass, aber gegenüber den Schwarzen ist es schon so. Insofern meine ich, und das führt uns dann am Ende dieser Stunde bereits zur Thematik der Doppelstunden, die uns demnächst und mit dem Ende dieses Semesters befassen werden, bei den Afro-American Communities in den USA und in Nordamerika, Kanada sieht es ähnlich, aber nicht identisch aus, so dass die ethnische Zuschreibung zunächst und über weite Perioden der Geschichte keine Eigenidentifikation, keine Eigenzuschreibung war, sondern vor allem und in erster Linie eine Fremdzuschreibung. Das heißt, dass es bei der Konstituierung von ethnischen Gruppen, ob sie nun über die Fremdzuschreibung anhand der Hautfarbe, in Klammer Race, oder anhand von anderen Kriterien erfolgt, ein breites Spektrum von Fällen gibt. Im Extremfall, etwa im Fall der Afro-American Communities, ist es so, dass es so sein kann, dass sich eine Gruppe oder die Mehrheit einer Gruppe überhaupt nicht identifiziert damit, selbst eine eigene gemeinsame Gruppe zu sein, wie es in den USA bis in die 60er Jahre hinein der Fall war, sondern am liebsten alles daran setzen würde, sich nicht identifizieren zu müssen mit dem, was die eigene Hautfarbe symbolisiert, aber eben die Fremdzuschreibung, die hierarchische Fremdzuschreibung von außen durch andere fast zwangshaft die einzelnen Menschen in diese Zugehörigkeit zu einer Gruppe hineintreibt. Lassen wir es also mit diesem Extremfall, der nicht das gesamte Spektrum abdeckt von dem, was wir in weiterer Folge noch diskutieren wollen, für heute sein. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.